Das ist für mich die Frage.
Ich meine eher, dass wir gerade bei den lebenden Organismen die erste Qualität.
Ja, die natürlich an allen materiellen Trägern gebunden sind, dann eine Quantität. Das ist richtig, aber in diesem Moment ist Qualität. Kann die Qualität zum Vergleich von Becken eigentlich überhaupt in den Griff bekommen? Weil reicht die Methodik hier auf.
Ja, macht man das nicht aber auch, wenn man überhaupt Informationen, wenn man von Informationen spricht, dürfte man ja eigentlich auch nicht von Informationen sprechen, weil es ja bloß eine Qualität ist.
Wie ist das?
Es ist von dem Gesichtspunkt aus eigentlich, es ist eigentlich ein anderer Weg, den man versucht.
Ja. Also jetzt, ich kann hier mal versuchen, das...
Oder früher liegend.
Ja. Und ist das, ja.
Wobei allerdings ich es so auffasse, dass wir es hier mit später und früher liegenden Strukturen zu tun haben und dass sich der Begriff Wechselbeziehung hierauf zu beziehen hat.
Ja, doch wohl.
Auf diese funktionelle Veränderung mit der Zeit.
Ja. So, jetzt machen wir einen Schritt zur Entstehung von Materie.
Schwierigkeit ist hier natürlich nicht aus der Welt geschaffen, warum hier nur Materie einer Sorte entstanden ist.
Ja.
Denn,
ja. Na vielleicht, ja, das macht man natürlich jetzt auch nicht.
Man könnte natürlich sagen, die Materie, die Galaxien im Universum sind so eine Art racemisches Gemisch aus Antimaterie und Materie.
Ja.
Aber...
Ja, das kommt dann noch drauf.
Nicht, also ob man das so machen kann, das ist eine reine Spekulation. Nun ja, gut, ich meine, das Ganze ist eine sehr geistreiche Spekulation.
Ich führe es nochmal zu Ende, dann zeige ich Ihnen noch was. Unterschiedliche Substanz gliche sich aus.
Nicht? Das ist ein origineller...
Ja, nicht? Das ist doch ein Witz.
Ich komme da nachher
noch drauf. Ja, ist ganz kurz noch, ja.
Eine Sache, was ich dafür
nicht, also der Mann hat drei Physikbücher gelesen. Man stellt sich vor, eins von dem Jordan und dann nochmal zwei andere, also...
Na, aber garantiert nicht Schwerkraft und Weltall.
Nee, das nicht. Nee.
Das ist derart mit projektiver, fünfdimensionaler Geometrie gestickt, das hätte der nie verstanden. Und vor allem, er hätte dann auch diese Dinge hier hineingebracht.
Ja,
das ist richtig erstaunlich. Das ist ein Philosoph, nicht?
Wissen Sie, was es ist? Gastwirt war lange Zeit Seemann.
Gastwirt lange Zeit Seemann.
Ja.
Sehr ordentlich. Ja. Aber überlegen Sie sich bitte mal, was diesem Mann hätte gemacht werden können.
Ja.
Wenn man ihm das richtige Rüstzeug an die Hand gegeben hätte.
Ja. Nicht? Aber ich meine, sind doch alles nicht so furchtbar falsche Sachen sind es doch nicht.
Es ist gar nicht so sehr falsch. Ne? Mhm. Man muss sich bloß an die merkwürdige Ausdrucksweise
erinnern. Wenn man nämlich als Phenon...
Also diese Negativstellen, die Schwerkraft wird doch jetzt nicht ganz originell.
Ja, und auch, wenn man ein Phenon nun mal als geometrisches Gebilde ansieht, ich dachte so oft an Metron, an ihr Metron dabei, oder an das Ur vom Weizsäcker, nicht? Das ist doch auch gar nicht so viel anders, zunächst mal, nicht?
Man könnte es vielleicht als so eine Art geometrisches Element betrachten.
Ja.
Ich finde das ein ganz origineller Mensch.
Ja, und nun kommt also das Interessanteste dazu. Sonst hätte ich es Ihnen ja nicht vorgelesen.
Eine ganze Menge Menschen. Ich habe auch eine große Korrespondenz hier gehabt.
Ja.
Eine ganze Menge Menschen, die Jahrzehnte ihres Lebens benutzen, um sich so ein Modell zu machen. Das ist dieser urtümliche Trieb, der im Menschen drin steckt, Fragen nach Antworten zu suchen.
Ja.
Es gibt sehr viele Menschen, die das tun. Es könnte natürlich sein, dass diese ganze andere Sache mit dem UFO, dass das zur Verpackung dient. Dass zur Verpackung dient, weil er nicht ankommt. Weil kein Mensch sich die Mühe macht, sich mit dem Mann mal zu befassen.
Ja.
Aber ich habe es eigentlich immer so gehalten, ich habe mich, wenn die Leute nicht arrogant wurden, immer mit ihnen beschäftigt.
Ja.
Denn, ich meine, lassen Sie einen großen Teil einer solchen Sache puren Nonsens sein. Das schadet ja nichts. Wenn nur ein Promille gut ist, Das ist schon viel.
Ja, naja.
Ja. Ich habe eigentlich alle diese Dinge nie einfach so mit der linken Hand abgetan.
Ja.
Es sei denn, es war zu verworren.
Auch so verworren klingt es mir aber wirklich
nicht. Das klingt mir gar nicht so sehr verworren. Der Mann hat sich auf jeden Fall lange, lange Jahre um diese Dinge
ernste Gedanken gemacht. Das weiß ich nicht. Ich habe dann auch gefragt. Naja nun, jetzt sind wir natürlich wieder auf Glauben und Gewissen angewiesen. Er hat gesagt, ja seit, also 63 hat er angefangen, das zusammenzuschreiben. Denn 63 hätte er das alles parat gehabt. Nun kann ich ja bloß über das Physikalische mir Gedanken machen, über das, was er noch hat.
Und ich meine, der Mann hat sich auf jeden Fall sehr ernste Gedanken lange Zeit gemacht. Und ich meine, wenn er einem nun schreibt, dann sollte man sich auch mit der Sache mal befassen. Vielleicht eigene Gedanken dazu beisteuern.
Ja. Ja, ich wollte immer so klar machen.
Von Weizsäcker, der sagte uns immer, dass Menschen, die sich mit diesen Fragen so beschäftigen, ist gleichgültig, ob sie Laien sind oder nicht, oder ob es Unsinn ist oder nicht.
Ja, ja.
Der Mann, es hat ihn bewegt. Ja. Und wenn er sich nun an uns wendet, dann sind wir sogar verpflichtet, uns darum zu kümmern. Außerdem, so ganz verkehrt ist das nämlich gar nicht. Ich meine, gerade diese etwas unkonventionellen Ideen können einen selbst anregen.
Ja, das andere klingt natürlich zu fantastisch. Andererseits war es wieder so, als ich nur gehört hatte, dass es nicht reine Fantasterei war, was er hier im physikalischen Bereich tat. Und dass es ja gar nicht so abstrus ist, wenn man nun mal unterstellt, diese Phinonen seien vielleicht Raumquanten, Flächenquanten. Dann sieht er die Sache eigentlich auch ganz manierlich für einen Laien, nicht? Und also für einen Philosophen.
Oh ja, ich meine, man kann doch den Gedanken mal nachgehen.
Ja. Und jetzt wehrt er sich aber immer dagegen und sagt, nee, das ist ja nicht von mir. Und da habe ich gesagt, gut, jetzt machen wir vorhin den Test. Wenn du mit einem großen Wissen in Verbindung stehst, dann gibt es bestimmt Ansatzpunkte, die das andere schon weiß, aber wir noch nicht. Jetzt muss er also auf Teufel komm raus Farbe bekennen. Also habe ich gesagt, wir wollen gar nicht hier in der Physik irgendwie sehen, ob das gleiche ist, sondern mal in der Astronomie. Wenn so jemand durchs Weltall gondelt, kennt er bestimmt alle großen astronomischen Objekte.
Ja,
jetzt musst du mir also sagen können, was nun ein Quasar ist. Ist es nahe dran oder ist es weit weg? Und wie entsteht das und was ist das eigentlich? Naja, und dann, was habe ich noch geschrieben, dann soll er sagen, nur wenn also dieses Dings da, dieses Gehirn rumfährt und am Sirius vorbeigekommen ist, dann muss es ja auch schon um die Neugierde der anderen zu befriedigen, wissen, wie viele Planeten das Ding gibt. Und wir werden ja vielleicht auch mal in absehbarer Zeit wissen, wie viele Planeten es hat, und dann kann man dich ja gleich fassen, ob du da nun was geschwindelt hast oder nicht. Und dann sagt er, tja, da ist es nicht lang gefahren, da kann er nichts zu sagen. Also zu dem Letzteren. Aber zu dem Ersteren, er wusste gar nicht, was ein Quasar ist. Dann sagte er, ach so, Sie haben es ja hier auf der anderen Seite Ihres Briefes nochmal besser beschrieben. Ja, und dann sagte er, die Dinge stehen näher dran, sind keine kosmologischen Objekte mit der hohen Fluchtgeschwindigkeit, sondern, es ist eine Wespe, ich muss mal wegbüßen. Ja, ist schon weg. Und dann hat er das erklärt wieder, ich will es jetzt gar nicht nochmal vorlesen, auch wieder aus seinem Phinonengittermodell heraus. Yeah, nicht? Yeah. Aber ein Witz wäre ja natürlich, wenn er da recht hätte, nicht? Und wenn man sich einigen würde, dass diese Dinge, die Quasars, wirklich näher dran stehen. Es gibt ja diese zwei konträren Dinge. Und dann hatte ich schon die Idee, dass er vielleicht abzapft, dass er irgendwie, wie sagt man denn das, Kryptomnesie betreibt. Dass er ahnt, was so in der Physik gerade los ist und das, was er gerne wissen möchte, auch anholt.
Er kann natürlich durchaus ahnen, was in der Physik los ist, weil häufig Tageszeitungen etwas bringen. Und da ist eine Unmenge laienhafter Zeitschriften. Und auch eine Menge Bücher, die von Physikern geschrieben wurden. Und zum Beispiel, er braucht bloß das richtige Buch von Jordan erwischt zu haben. Der hat das Problem angeschnitten. Nicht?
Ja, aber bloß noch nicht mit diesem Phenongitter, mit dem Immateriellen, das hat er glaube ich noch nicht.
Also um nein, das nicht, schon, aber dass es Quasare gibt und so.
Ja.
Das weiß der natürlich.
Ja. Jetzt bin ich bloß immer noch auf der Suche nach Fragen, die ein anderer wissen sollte, die er noch gerade so ein bisschen, wo er noch gerade ein bisschen voraus wäre. Ja. Also habe ich ihn zunächst mal gefragt, ja, wie stellen Sie sich denn nun ein Elementarteilchen vor? Das, wie sieht das aus? Das ist eine Kugel.
Wie sieht das aus?
Und da sagt er, nein, das kann ich Ihnen auch bloß wieder bildhaft angeben, es ist was ganz Kompliziertes, aber wenn Sie sich das so vorstellen, dass da sind mehrere Eigenschaften, also mehrere Gitter sind ja da ineinander verwirkt, sagt er, die haben immer, stehen immer Bezug zu dem Konträren, kommen aber nicht zusammen und das bildet meinetwegen so ein Vieleck, sagt er, so vielleicht also so ein Fünfflächen-Dings, wenn Sie sich das vorstellen, und die Ecken dieses Fünfecks, das nur wieder also aus fünf Flächen, also sagt man wohl dazu, diese Ecken sind dann immer diese einzelnen Phenon-Ansatzpunkte, die nur wechselwirken. Aber wenn das Ganze irgendwie zerfallen soll, dann bleibt bloß nachher noch eine also so eine Pyramide übrig, also ein einfachstes, was immer noch so gegen
sich in Bezug steht. Die platonischen Figuren.
Ja. Und wahrscheinlich hat er es gelesen, sonst wüsste er ja da nicht über Plato so Bescheid. Aber jedenfalls hier Bescheid. Ne? Ja, also ich bin mir dann nicht ganz im Klaren, was ist. Zunächst lassen wir bei den ganzen Diskussionen, er bringt es mal immer. Er bringt immer noch mal das Hirnwesen und sagt, wann er mal wieder in Kontakt kommt und was er mal wieder gehört hat und wie dass er auf ganz anderen Gebieten auch etwas hätte. Und da sucht er Biologen um die Evolution, wie er sie gehört hat und die verschiedensten Arten anderen mal zu erklären. Tja, komisch ist das schon.
Und was die mir vorlassen, also, da sind einige ganz originelle Gedanken drin, die aber nicht neu sind.
Ja,
zum Beispiel, neu ist das nicht. Dieses Bestreben der Materie zur Vervollkommnung, das können Sie ausdeuten, das ist das Bestreben der Materie zur Selbstorganisation.
Ja,
nicht?
Ja.
Und wenn Sie das mal unterstellen, dass die Materie die Tendenz hat, sich selbst zu organisieren, wobei die Frage völlig offen ist, wo diese Tendenz herkommt.
Ja.
Das muss nämlich bereits in den Elementarteilchen begründet sein.
Ja.
Ich sprach da mit einem jungen Biologen drüber, mit dem ich häufig, ein Molekularbiologe, mit dem ich jetzt öfter in Nordheim zusammenkomme, sehr tüchtiger junger Mann übrigens. Wir lesen gerade zusammen die Arbeit von dem Manfred Eigen.
Ja, in Naturwissenschaften, die Zeitschrift. Was halten Sie denn davon?
Und das läuft eben, diese ganze eigensche Theorie läuft ja letztendlich nur auf das eine Postulat hinaus, die Materie, die Fähigkeit zur Selbstorganisation.
Ja.
Wobei man auf diese Weise nach meiner Auffassung noch keineswegs den Lebensprozess insgesamt begriffen hat.
Nee.
Aber man kann zumindest zeigen, wie Systeme zustande kommen, die sich reduplizieren und die sich einer gewissen Umgebung anpassen. Das ist die materielle Grundlage des Lebendigen, mag damit vielleicht erfasst worden sein.
Kennen Sie das Buch von Monod? Oder haben Sie davon gehört?
Ja, ich habe es auch zu Hause. Ja.
Ich habe mal angefangen, 60 Seiten zu lesen, aber dann wurde mir das nicht.
Dann haben Sie es auch aufgegeben.
Ja, das wurde mir zu polemisch.
Ich weiß nicht, also.
Ja.
Wissen Sie, viele Leute schreiben solche Dinge und sind der Wahrheit gar nicht so unbedingt verpflichtet.
Ja.
Es wird nämlich etwas geschrieben, was ideologisch relevant sein soll. Das heißt, es muss die Emotionen und die Gefühle ansprechen. Das braucht natürlich keineswegs der Wahrheit verpflichtet.
Bloß was hat nun der Mann für Motive gehabt? Hat er nun gehofft, seine Geschichte zu untermalen, dadurch, dass er Physiker gebeten hat, sich da anzugucken, was er noch alles so rausgeholt hat? Oder nimmt er das als Mäntelchen, um Physiker anzulocken? Ich bin mir da nicht so ganz im Klaren.
Ja, das ist schwierig dann.
Ja. Naja, nun, also da, ich habe ihm dann zurückgeschrieben, dass man damit natürlich nichts machen kann in der Physik. Denn das muss erstmal alles natürlich in Maß und Zahl gegossen werden, wie es der Jordan schon sagte.
Und ich wollte darauf kommen, auf diese Idee. dieser Fehlstellen
ja.
In seinem Gitter, wie nennt er ja. Das? Pinone oder
Finon? Finon mit F.
F.
Wie Frieda.
Wie kommt das so bloß da drauf?
Ja, habe ich gefragt, ja, als Finon, als endliches, endlichstes Kleines.
Ach, von Finit.
Ja, ja, Mensch, ja, ja.
Da, da, ja. Das ist übrigens nicht schlecht, nicht? Finon. Das, also von Weizsäcker wird es das Ur nennen.
Ja, ja.
Komm, wir gehen nochmal spazieren, das ist schön.
Ja, ne, geht doch mal.
Nun möchte ich eine, ja, ich meine diese Fehlstellen, ja, das ist ganz originell. Man könnte sich zum Beispiel darum kümmern, die Feldmasse eines Gravitationsfeldes zu errechnen.
Ja.
Nicht? Und wenn es dieser Arbeit, die ich so gerne publizieren möchte, wo es ja, dauernd Scherereien
ja.
gibt.
Ja, ja.
Das Duplikat liegt da bei Bölko übrigens. Das hat der Herr Busch da irgendwie in Aktenfriedhof
getan. Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob sie da rankommen.
Nee, da kriegen noch, glaube ich nicht.
Ach gut, sonst ja, ich kriege jetzt sowieso von der Aqua Gebhardt kriege ich ein Kopiergerät.
Ach, das ist doch schön, ja.
Und da kann ich es Ihnen mal abkopieren. Nicht?
Ja, das würde ich ganz gerne
machen. Ich weiß eigentlich noch nicht, ob ich es mache. Das Ding kostet eigentlich 4000 Mark. Ich wollte es gespendet kriegen. Da haben sie mir geschrieben.
Es gibt auch eins für 400.
Bitte?
Es gibt auch eins für 400, bloß da wären die Abzüge nicht so gut.
Nee, das ist auch nicht
ja,
Meister
ja,
Kurbeltmann
ja.
so.
Ja, ja. Nee.
Dann auch. Und ja, vor allem, die Abzüge werden teurer, da zahle ich 35 Pfennig
für Abzug, ja, ja.
Die kostet ja, ja. 10 Pfennig.
Ja, stimmt, ja.
Aber nein, die haben wir hierher geschrieben. Die haben die Feldmasse errechnen. Und zwar als einen Grenzwert.
Ja, ja. ja.
Und das Originelle, es kommt eine negative Feldmasse raus.
Ja, kenne ich von, ich glaube, Hönel und Dehnen haben das auch gemacht.
Bitte?
Hönel und Dehnen haben das auch schon versucht.
Haben das auch schon
versucht? Ja, 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 diese Arbeiten liegen ja auch vor. Ja, ja. Ich sympathisiere ja so ein bisschen mit diesen Arbeiten.
Daher kommt nämlich dieses extrem andere Verhalten des Gravitationsfeldes wahrscheinlich zustande. Es benimmt sich auch in vieler Hinsicht völlig anders.
Ja, ja.
Ach, Hönel, der ist auch da dazu
gekommen. Ja, ja, also Dehnen eigentlich mehr. Also ich habe drei Artikel, nun weiß ich, zwei haben sie gemeinsam geschrieben und eins hat, glaube ich, bloß denen geschrieben.
Vielleicht, Höhne ist doch in Freiburg.
Höhne, ja, ja.
Vielleicht sollte man dem die ganze Geschichte mal hinschicken.
Ja, das wäre vielleicht auch ganz, ja, ganz wegmäßig.
Denn erstmal einen Brief anfragen, ob
er Interesse hat. Ja, ja. Denn der macht ja auch so Vektortheorie der Gravitation. Und von dem müsste abzulesen sein. Und Sie sollten überhaupt mal die Artikel einfach lesen, um dann zu sehen, wie der andere das vielleicht haben will. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn er sagt, Sie möchten das invariant schreiben, nicht? Also dann, naja, schön, dann macht man das eben in diese
Schreibweise. Denn ich meine, diese Schreibweise. Wenn in dem Augenblick, wo es mir gelingt, diese Sache anzubringen, können Sie es ja für Ihre Arbeit mitmachen.
Natürlich, deswegen warte ich ja drauf.
Das geht natürlich nicht so lange, es einfach nicht raus ist. Nee.
Eben. Und ich möchte Sie auch nicht zitieren als mündlich.
Man kann sich das beziehen, was gedruckt ist.
Ja,
das
ja,
ist es, ja.
Ja,
ja. Und deswegen würde ich eigentlich um Ihrer Sache willen doch meinen, es doch gut wäre, wenn das jetzt mal rausgeht.
Ja, ja. Naja, also meins wird wohl doch noch ein bisschen länger dauern. Denn es
wird
ist
doch länger dauern.
Maße von Zeit dafür immer
erforderlich. Ja, also hier wäre eigentlich ganz lieb, wenn ich so einen Aufsatz möglichst bald veröffentlichen könnte.
Ja, ja.
Ich weiß ganz genau, komme ich einmal rein, dann kriege ich auch andere Arbeiten.
Ja, ja, ja. Ja.
Ja. Meine Ansicht, diese Scherereien, die haben wir immer durch diese Hochschulhierarchie gemacht werden, das ist ja was Furchtbares.
Ja, ja, naja, uns
geht's. Also da ist ja der Herr Gönner auch so.
Allen geht das so.
Es geht überhaupt fast jeder Jüngere.
Ja, 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 ja. Bloß man findet sich damit ab und sagt, ja, ja, das ist so.
Ja, das ist eben das Schädliche, dass sich jeder mit abfindet.
Ja, ja.
Man könnte natürlich einen furchtbaren Skandal inszenieren. Sehen Sie mal, kann man so herrlich so übereinander setzen, dass nachher praktisch jedes Schulmädel und jeder Schuljunge sich davon überzeugen kann, dass die Theorie stimmt, wenn er nur versteht, mit der Logarithmentabel
zu gehen. Ja, ja.
Wie nun, wenn man jetzt ein hier ganz ironische, das schön so aufbaut, das schön abfotografiert werden kann, dann ganz gehässige, ironische Randbemerkungen, wie zum Beispiel, da ich
keine Möglichkeit sehe, innerhalb unserer Hochschulhierarchie so etwas an die Öffentlichkeit zu bringen, wenn ich nicht zu einem Lehrkörper gehöre oder ein Außenseiter bin. Ja?
Ja,
oder ich bin zwar nicht so selbstbewusst und bezeichne diese Formel als Weltgleichung, dafür stimmt sie aber, wovon sich ja jeder überzeugen kann. Und denn das in der Bildzeitung gehabt.
Eine Bildzeitung.
Oder in irgendeiner Untergrundzeitung von Studenten.
Ja.
So Untergrundzeitung, vielleicht im Roten Vektor oder vielleicht so ein bisschen mit Porno oder
Nacker dabei war ist immer gut.
Ja, die Lösung eines Problems, an dem die nun seit Jahrzehnten vergeblich arbeiten, ausgerechnet aus so einer Sache.
Ja.
Natürlich ein furchtbarer Skandal.
Aber wie sind wir drauf gekommen? Sie wollten noch mal was erzählen über, ach so, mit dem Gitter, mit dem Pinonengitter oder
von dem Gitter. Dann würden Sie ja einen imaginären oder negativen Raum starten.
Ja, mit den Distanzen.
Nicht?
Ja, also kommt das natürlich da nicht klar.
Würde ja überhaupt nicht zu unserer Welt dann gehören, weil in unserer Welt gar keine negativen Distanzen oder imaginären Distanzen gegeben sind.
Wie geht das eigentlich mit der negativen, also jede Masse oder jeder Masse kann man doch einen Schwarzschildradius zuordnen. Wie ist denn das aber bei der negativen Masse? Gibt es da einen negativen Schwarzschildradius oder wie?
Ja,
das würden Sie da sagen.
Ja, dann auch negativ.
Ja.
Moment. Der Schwarzschildradius, Augenblick mal, jetzt habe ich das
nicht im Kopf. Gamma durch C Quadrat. M Gamma durch C Quadrat.
Ja, Moment, der ist also linear zur Masse. Der ist proportional der Masse, nicht dem Massenquadrat.
Nee.
Wäre ja nämlich dem Massenquadrat proportional, dann könnte die Masse ruhig negativ werden. Das bleibt dann nach wie vor positiv.
Ja.
Das ist aber gar nicht wahr.
Mhm.
Also wenn eine negative Masse, müsste auch einen negativen Schwarzschildradius haben. Das kann ich mir auch nicht gut vorstellen.
Ja eben, aber wie ist das jetzt bei der Feldmasse? Kann man dafür gar nicht
definieren? Ja, nun, das ist etwas, wird doch was anderes. Denn ich meine, das reine Feld ist ja gar nicht ponderabel. Man muss nämlich bei den Massen von verschiedenen Eigenschaften unterscheiden. Sie müssen die Gravitation von der Trägheit unterscheiden, aber nur, wohlgemerkt nur dann, wenn sie sich um den Innenbau der Elementarteilchen kümmern. Sonst braucht sie es nicht. Denn Trägheit und Gravitation sind praktisch Eigenschaften, die immer Hand in Hand gehen.
Ja.
Man kann sich eigentlich ein Quant ohne Gravitation ebenso wenig vorstellen wie ohne Trägheit.
Ja,
das sind Eigenschaften, die laufen parallel, nicht wahr? Die eine Eigenschaft steht für die andere. Trotzdem muss man gerade bei der internen Struktur der Elementarteilchen unterscheiden. Und dann müssen Sie noch unterscheiden zwischen der Masse, die ponderabel und imponderabel. Und zwar sind das grundsätzliche Struktureigenschaften des Raumes an sich. Nun, diese Feldmassen, die bloße Feldmasse an sich, hatte keine Ponderabilität.
Ja.
Nicht? Denn sie können zum Beispiel Gravitonen nicht verbündeln, so dass nachher ein wägbares Partikelchen entsteht, das überhaupt nur Gravitationsstruktur hat.
Ach so, ja.
Wieso sowas gibt's doch überhaupt nicht. Es sei denn, sie hätten eine reell laufende Zeit, also statt einer imaginären Zeitkoordinate eine reelle Zeitkoordinate. Aber eine solche reine Gravitationsfeld existiert nun mal nicht.
Bloß wie hat man das nun zu verstehen, wenn man sagt, es gibt also die ponderable Masse und daneben die Feldmasse, die negativ ist, beide
die
zusammen.
Die negativ sein kann,
oder
die sich hier als negativ herausstellt, wenn ich diese Art der Gravitationsbeschreibung mal unterstelle.
Ja gut.
Nicht? Ja. Aufgrund deren ich diese Geschichte mit der Rotverschiebung gemacht habe.
Gut, jetzt wenn, ja genau.
Das ist aber noch nicht richtig gesagt, dass das nun wirklich der Weisheit letzter Schluss ist.
Ich wollte nämlich gerade mal fragen, wenn Sie also die Masse, den Massenwert immer verschieden messen, je nach dem Ort, an dem Sie es nur gerade messen, dann kriegen Sie ja also die Rotverschiebung auch raus.
Das hat aber, Ihnen mal gezeigt. Ja, nicht?
Aber wie ist es denn, dann hat es also doch aber auch den gravitativen Charakter, die Feldmasse. Sonst würde es ja nicht superponieren. Wenn es dann aber so Oder ich verstehe das jetzt
Moment,
nicht so ganz.
Wie war denn das mit der Rotverschiebung? Die Rotverschiebung nach dieser Theorie-Schreibweise erscheint die Rotverschiebung ja nur jenseits der Gravitationsgrenze.
Nicht? Ja schon, aber doch wohl, weil das, aber das negative so, Feld überwiegt.
Diese Minusmasse des Gravitationsfeldes, die ergibt sich nämlich nur für den attraktiven Bereich des Gravitationsfeldes. Das ja, wenn dieser Schreibweise einfach zweigeteilt ist. In einen sehr weit erstreckten Bereich, jenseits der Gravitationsgrenze, in welchem eine schwache Abstoßung erscheint. Da hatte ich mit Herrn Busch zusammen noch drüber gespottet, über die Antigravitationsleute. Da dachte ich zu Herrn Busch, naja Gott, Antigravitation wird schon gehen. Da müssen sie aber bloß erst einmal 20 Millionen Jahre laufen, ehe sie da hinkommen. Da fing er an zu lachen und sagte, das Ding ist ja gut. Dieser Bereich erstreckt sich ja dann sehr weit raus bis zu der Realitätsgrenze des Gravitationsfeldes. Und diese Minusmasse, die ergibt sich aber lediglich für den Bereich, für den attraktiven Bereich, also von 0 bis zur Gravitationsgrenze. Jenseits dieser Gravitationsgrenze, da steht wiederum die Feldpositiven Wert um.
Da gibt es dann mehrere Glieder dann noch.
Mir kommt das so vor, wie wenn die Gravitationsfeld
also wie eine Wellenfunktion klingt das dann.
Ja, das genau. Das heißt, noch idiotischer war das Modell, an das ich mal dachte, ich muss immer an eine Tüte mit Mehl denken, die einer auf den Fußboden geworfen hat. Das Mehl ist rausgespritzt und hat einer das Mehl weggefegt. Und wie so ein Ring rum angesammelt, ja, ums Zentrum.
Ach so.
Jetzt frage ich mich bloß, wer hat hier das Mehl eigentlich?
Ja, aber wenn es nochmal so Zusatzglieder gibt, dann das ist aber dann also schon ziemlich wunderlich.
Bitte?
Das ist aber schon ziemlich verwunderlich, dass es abstoßend wird und dann ganz, ganz weit später nochmal attraktiv wird.
Ja, attraktiv wird es nicht.
Ach so.
Nein, nee, das ist ja, der Verlauf des Beschleunigungsniveaus, also verstehe ich mal dieses Quadrat der singulären Geschwindigkeit runter. Das steckt ja nur implizit in einer transzendenten Funktion. Das ist doch dieses Gesetz mit hoch 1 minus Wurzel auf diese Geschichte.
Ich weiß nicht, ob Sie noch erinnern.
Und nun ist aber dieses transzendente Gesetz ja proportional dem Quadrat einer reellen Zahl, nicht nach dieser Lösung der Differentialgleichung. Das heißt, es muss reell bleiben. Nicht? Jetzt ist aber da in der Wurzel der Differenz steht die Möglichkeit gegeben, dass die Quadratwurzel imaginär wird. Imaginär werden ist offensichtlich verboten, sodass man eine obere Schranke angeben kann. Hier ist die Realitätsgrenze erreicht, jenseits der ist das Feld überhaupt nicht mehr definierend. Aber man kommt aus dem Bau dieser Gleichung, das war dieses RQE hoch minus Q gleich und so mit dem Q gleich 1 minus Wurzel aus. Ich könnte Sie jetzt natürlich sagen, ob das viel Sinn hat.
Ich entsinne mich noch was hinein,
auch zu der Auffassung, dass bei Rho, was man ja wieder durch die Masse der atomaren Bestandteile der Feldquelle ausdrücken kann, proportional m hoch minus 3, dass hier eindeutig eine Grenze gegeben ist, eine Grenzdistanz. Denn wenn man für den Abstand gleich Rho setzt, dann wird die transzendente Funktion 0. Und das ist nur möglich, wenn hier auch das Beschleunigungsniveau 0 ist. Und wenn man nun differenziert und die Fallbeschleunigung errechnet, dann kann man erkennen, dass bis zu dieser Grenze Rho die Fallbeschleunigung negativ ist in ihrem Betrag, dass sie auf Rho 0 wird und jenseits Rho von Rho bis zur Realitätsgrenze ein positives Vorzeichen bekommt. Das heißt, hier wirkt der Abstoßungsfeld wegen des positiven Vorzeichens und wobei allerdings der Betrag dieser Abstimmung außerordentlich gering ist. Das sind eigentlich nicht Glieder, nein, das hängt von dem Funktionsverlauf selbst ab. Was halten Sie davon, Herr von Ludwiger, wenn man mal jetzt diese Art Feldgleichung unterstellt?
Also diese es ist ja eigentlich nichts weiter als die Korrektur des jüdischen Gravitationsgesetzes,
ja, ja.
Das sich ja für hinreichend
kleine... Ja, das ist ja schon viel gemacht, nicht? Siehe seliger Potenzial, das sieht nicht hier so ähnlich.
Ja, ja, da ist schon eine ganze Menge versucht worden,
ja.
Aber das ist auch eine dieser Revisionen,
ja.
In die aber kein so spekulatives Glied hineingekommen ist.
Ja.
Denn ich meine da einfach nur den Durchmesser des Universums als Gravitation.
Ich meine,
das ist doch ein ziemlich spekulatives.
Ich
habe solche Arbeiten gelesen, Sie haben ja auch solche Arbeiten gezeigt, nicht wahr? Ja gut, aus Amerika kamen die und ich weiß jetzt die Autoren nicht mehr.
Das Vikramasinghe.
Da wurde zwar sehr viel mathematischer Aufwand getrieben.
Ja, es waren gleich drei Leute. Ja.
Drei Leute waren das, ja gut, aber im Grunde genommen gingen sie eigentlich mit einer Spekulation in die Sache auch
machen.
Und ich meine, nun könnte man doch Folgendes machen, wenn ich jetzt mal diese Gravitationsgleichung unterstelle, in der nun das, dieses Beschleunigungsniveau implizit enthalten ist, könnte man doch, das habe ich doch nicht gemacht, warum weiß ich eigentlich nicht, mir kommt jetzt gerade die Idee, man könnte doch jetzt auch mal die Keplerbahn in einem solchen Feld berechnen.
Ja, dann kriegen Sie
denn
doch
vielleicht noch die Perihelpräzision drin.
Ja.
Nicht? Denn jetzt, es müsste ja jetzt nach dieser Formel, also rein gehört so qualitativ.
Wie ist mit der Lichtablenkung? Das ist bleibt wohl noch das Gleiche, nicht?
Bitte?
Bei der Lichtablenkung, die bleibt das Gleiche.
Ja, das nicht?
Das ist zu klein.
Die Lichtablenkung, ich glaube, das braucht man gar nicht relativistisch zu machen. Das muss im jüdischen Gravitationsgesetz auch drin sein.
Ja, bei der Perihel drin ist es was anderes.
Das ist was anderes. Das würde bedeuten, dass auf jeden Fall hier noch andere Glieder existieren. Aber hier wäre es ja so, wie, Moment mal, dass bei jedem Umlauf, es ist jetzt keine exakte Ellipse, sondern mehr so eine eiförmige Linie dann, bei jedem Umlauf würde das Abhehlen ein bisschen weiter vorgreifen, nicht?
Ja.
So dass also praktisch die große Achse eine ganz lange Zeit dreht. Das müsste man eigentlich mal qualitativ machen.
Man kann es wahrscheinlich auch schon mit der Mondumlaufbahn, mit dem Laserreflektor hinkriegen, wenn man die Störung rausrechnen könnte.
Bitte?
Mit dem Laserreflektor könnte man es vielleicht auch machen auf dem Mond.
Ja.
Da hat man jetzt vor, den Unterschied zwischen Feldmasse, die ist allerdings positiv angenommen, und zwischen... unter Theorie ohne dies festzustellen. Da ist vor Jahren ein Artikel gewesen, den habe ich. Ich weiß aber noch nicht, ob das Experiment nun ausgewertet ist und durchgeführt wurde. Der hat was gesagt, wie man es machen müsste und was man dann zu erwarten hätte, wie der Faktor sein müsste.
Muss
man alles nochmal durchforsten.
Es ist ja auch immer schwierig, die Leute, die aus der Technik so wirklich dazu zu bekommen, sowas zu machen.
Naja, ich glaube nicht, dass man das von der Technik... Also ich...
eigentlich kaum angewendet. Ich meine,
Aber der
ganze Tensorbegriff ist ja letzten Endes ein theoretischer Begriff.
Nicht? Ja, aber ich meine, ich verstehe schon, Sie meinen nicht die nur auf Symmetrie basierenden Dinge.
Also eins, das kann ich nicht. Ich kann nicht mit diesen gruppentheoretischen Begriffen so jonglieren.
Was ihn so mächtig verblüfft hatte, war, dass sie ohne furchtbar viele Rechnungen auskommen. Ohne furchtbar viele Rechnungen auskommen. Und zwar Rechnungen nicht derart, dass man also Theorien macht, sondern dass sie ohne Computer und ohne das, was man in der Störungsrechnung braucht, auskommen. Und hinterher, also ich habe ihm ein bisschen erzählt, dann sagte er, ja, dann ist mir schon klar, dann kann er auch ohne das auskommen. Und nun sind es also mächtig
gespannt. Ja, bloß ist es, das ist leicht gesagt. Ich meine, ich kann natürlich mathematische Entwicklungen machen, ohne Computer. Da nützt mir ein Computer gar nichts, Herleitung mache.
Ich meine jetzt, ich sagte dir deswegen auch richtig,
rein analytisch arbeite, nützt mich ein Computer überhaupt.
Nein.
Nicht?
Aber, das ist
aber
die Sache,
wenn ich hinterher fertig bin und ich will das numerisch rechnen, dann bleibe ich nämlich, wenn ich das im Kopf machen will, auf der Strecke. Aber Herr Wölko hatte mir ja deswegen extra gesagt, ich dürfte seine Anlage benutzen. Deswegen hat er mir nämlich vor Jahren gesagt, nur hat sich nachher herausgestellt, dass es doch zweckmäßiger ist, wenn sich die Deal-Leute schmücken und mir einen eigenen Computer hinstellen.
und eigentlich überprüfen, ob die Sache stimmt. Mhm. Das habe ich jetzt erst in letzter Zeit eben durch dieses Gerät machen können.
Ja.
Anders geht's
nicht. Naja. Naja, aber die wären so heilvoll, ich glaube, sie müssten die richtig ein bisschen moralisch aufrappeln wieder. Es ist gar nicht so, dass die von ihnen so
und
wie
Sie meinen, dass man es nicht nötig hat, in einer Untergrundzeitschrift mit der Formel Terror zu veranstalten.
Das kann immer noch
Kleinigkeit. Ich kenne genug Leute.
Das kann immer noch kommen. Ich glaube, den Spaß, den können Sie sich immer noch leisten.
Muss das mal überlegen, wenn der Herr Heisenberg die Ergebnisse seiner jahrzehntelangen Arbeit aus der Bildzeitung.
Ja. Ja, ich denke, das machen, werden Sie doch sowieso immer mal machen, wenn Sie da ein paar Sachen haben. Wie sieht denn das überhaupt aus mit diesem praktischen Nachweis, wohl nicht so rosig, was? Aber wenn Sie das hätten,
doch, ich glaube, das sieht schön rosig aus. Ich, wie gesagt, im aufbaumäßig, der Labor so,
nee, ist meine,
fertig.
Ja,
was ich jetzt noch her muss, ist ein dicker Magnet. Mhm. Und da habe ich gerade von Valvo ein Schreiben gekriegt. Ich will also einen Magneten, ich wollte also Elektromagneten erst ausführen.
Ja.
Das ist ja nichts. Nicht? Also erst einmal der Stromverbrauch, dann fangen die Kühlprobleme an.
Ja, ja.
Nicht? Dann die Konstanthaltung. Hier kommt es drauf an.